VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zur Veranstaltung gekommen sind mit Claudia Schreiber. Wie wird man Kinder- und Jugendbuchautor? Wenn wir in der Akademie für Autoren, das ist eine Veranstaltung dieser Autorenschule, wenn wir Autoren beraten, dann raten wir immer dazu, eine ganz, ganz klare Strategie als Autor zu haben und nicht von einem Genre ins andere zu springen. Zu uns kommen oft in die Seminare Leute, die sagen, ich weiß noch gar nicht, was ich so richtig will. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben und jetzt schreibe ich eine Autobiografie und dann habe ich auch noch eine Idee für einen Kriminalroman und für einen historischen Roman. Und wir sagen dann immer, das geht schief, das funktioniert nicht als angehender Autor. Und dabei bleibe ich auch wenn ich gleich ein anderes Beispiel hier vorstelle, ja. Als angehender Autor sollte man eine ganz klare Strategie haben, denn je mehr man in seinem Genre schreibt und übt, desto besser wird man. Und das ist sehr wichtig. Und beherzigen Sie das bitte, auch wenn ich Ihnen jetzt eine Autorin vorstelle, die sämtliche Regeln durchbricht, weil sie hat einen Dickkopf und tut und macht, was sie will und schreibt nicht nur Kinderbücher, über die wir heute besonders reden und wie man es wird, sondern sie hat angefangen als Journalistin beim Fernsehen, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, weil da hast du ja auch für Kinder schon gearbeitet. Dann ist sie Sachbuchautorin gewesen, hat bei Kiepenheuer und Witsch zwei Sachbücher veröffentlicht. Und dann, als ich bei Reklam Leipzig hier war, als Programmleiterin vor vielen Jahren, über 10 Jahre ist das her, bekam ich eines Tages eines von diesen vielen Manuskripten, die auf dem Riesenstapel gelandet sind. Und der Titel war, ich erinnere das noch heute, das Liebesschwein. Und es war eine Frau abgebildet mit einem kleinen Schwein im Arm. Und ich habe dieses Manuskript immer wieder beiseite geschoben und gedacht, das passt nicht zu uns. Und das ging 2 Monate so, bis die Agentin von Claudia Schreiber mich anrief und sagte, Frau Köttnitz, Sie müssen das lesen. Daraufhin nahm ich dieses Buch mit nach Hause, habe es in einer Nacht durchgelesen. Und daraus ist Emmas Glück geworden. Das war der erste belletristische Titel von Claudia Schreiber. Ich würde mal sagen, es war schon der Durchbruch auch. Es ist ein Kultbuch geworden, es ist verfilmt worden, es läuft heute in der Taschenbuchausgabe bei Goldmann. Ich glaube, es hat mehrere 100.000 Exemplare inzwischen erreicht. Und danach ging es Schlag auf Schlag, eigentlich gut, aber auch mit Durststrecken, über die wir heute auch noch reden. Und schließlich und endlich ist sie im Kinderbuch gelandet, aber natürlich nicht nur. Wenn man Claudia Schreiber kennt, weiß man, dass sie nicht allein beim Kinderbuch bleibt, sondern noch ganz andere Ideen hat. Und jetzt gerade hier auf der Messe stellt sie ein Jugendbuch vor. Claudia, wann? Geben wir gleich mal den Tipp. Wann stellst du...
Jetzt habe ich das sogar vergessen hier vorne, obwohl es das Aktuelle ist. Ich bin auch ein bisschen schusselig. Ja. Das heißt Solo für Clara. Das ist die Geschichte eines Mädchens, lesbar ab 12, aufwärts bis 99. Das ist die Geschichte eines Mädchens, die partout Pianistin werden will, Profi. Und es tatsächlich auch schafft, aber diesen Weg mit diesen unglaublich vielen Hindernissen und Wahnsinn auch, den erzähle ich. Ich habe sehr intensiv in dieser Szene recherchiert. Und morgen in der Musikschule hier in Leipzig um 11 Uhr stellen Schüler dieser Musikschule mit Musik und ich mit dem Text dieses Buch vor. Weil bestimmte Klavierstücke zitiert werden im Buch und das werden die Schüler spielen. Das wird toll, kostet nichts, kommen Sie unbedingt dahin. Das ist wirklich klasse.
Ich kann dieses Buch nur empfehlen, allen Eltern, allen Kindern und Jugendlichen, die Musik machen. Es ist unglaublich authentisch geschrieben. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das ein wirklich tolles Buch ist. Claudia, wie bist du zu den Kinderbüchern gekommen? Da gibt es eine schöne Geschichte über das allererste Buch, das du gemacht hast.
Das, du meinst den Sultan?
Ja, ja, den Sultan.
Also ich habe sehr viel mit Kindern gemacht. Ich war schon sehr engagiert in der Kirche und habe dort als junges Mädchen schon mich damit beschäftigt und viele Freizeiten gemacht und so. Dann habe ich im ZDF die Sendung Logo, Nachrichten für Kinder, mitentwickelt. Das sage ich deshalb, weil eines der wichtigsten Themen dort war, wie kann man mit sehr einfachen Worten sehr Kompliziertes erklären oder auch beschreiben. Das ist eine große Kunst, die ich dort lange üben konnte. Ich habe diese Idee aus Holland geholt. Dort gab es Nachrichten für Kinder schon vorher. Und es ging immer darum, auch in den Redaktionsbesprechungen, wie kann man ganz leicht ganz Schweres erzählen. Und das ist, glaube ich, für jeden Autor, egal für wen er schreibt, Radio, Fernsehen oder Buch, ist das essentiell. Deshalb hatte ich schon immer einen Draht zu Kindern. Dann habe ich mal selber welche gekriegt. Und ich war zu der Zeit in Moskau als Journalistin, aber auch als Mutter. Und dort, es macht einfach auch, das weiß jede Mutter auch, es macht unglaublich Spaß, den eigenen Kindern Unsinn zu erzählen und damit zu spielen. Und dann, daraus entstand eben jener Sultan, der sich eigentlich benimmt wie ein Kind. Es ist auch ein Kind. Und sein Freund, der Kotzpocken, ist eigentlich so eine Art von Elternteil oder so. Das ist so diese Spannung zwischen den beiden. Und der Sultan tut nichts. Ja, der sitzt auf seinen Kissen und lernt schon von klein auf nichts zu tun. Und als er erwachsen ist, kann er das perfekt. Das Einzige, was er dann machen muss als Erwachsener, ist heiraten. Und der heiratet nicht so wie wir, so ein, zweimal, sondern 100-mal. Hat er 100 Frauen an der Backe. Und was da alles passiert, das habe ich geschrieben. Und dann war ich in Moskau und hatte eine schöne Geschichte und dachte sehr naiv, naja, da kann man auch mal ein Buch machen. Ich habe an anderer Stelle ein Buch für Erwachsene gemacht und fand das plötzlich sehr aufregend und dachte, vielleicht kann man das als Kinderbuch auch. Also hatte ich, soll ich das erzählen? Darf ich?
Von welchem sprichst du jetzt?
Von Sultan.
Von Sultan, ja, sollst du. Ja. Wie bist du zum Sultan?
Genau.
Hier sitzen vermutlich einige angehende Autoren. Wer schreibt hier?
Ja.
Du siehst es, Claudia, und diese.
Da habe ich auch gedacht, super Geschichte, das muss doch. Dann habe ich mir den Verlag gefunden, ausgesucht, den ich am besten fand, wo ich dachte, also, wenn schon, denn schon. Hansa. Hansa ist cool, Hansa macht tolle Bücher, fand ich klasse. Und dann habe ich in Moskau gesteckt, da gab es weder Internet noch irgendwas. Also bis so ein Papier mal unterwegs ist, das dauert ein paar Wochen. Habe ich denen geschickt.
Du bist nur an Hansa herangetreten.
Ja,
auch ohne Agent damals.
Ja, ganz naiv. Ich dachte, die Geschichte ist klasse, das reißen die mir aus den Händen. Und dann habe ich nie was davon gehört. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert, ich habe andere Sachen gemacht, habe das auch richtig. Vielleicht habe ich mich nicht getraut, nachzufragen. Also ich hätte ja auch mal anrufen können, habe ich aber auch nicht. Und dann in Moskau war es sowieso auch mit dem Telefon auch nicht leicht. Also das moderte vor sich hin und ich bin umgezogen nach Belgien und dann bin ich umgezogen nach Köln. Und nach 3 Jahren ruft mich Hansa an. Dass die überhaupt wussten, wo ich stecke in der Zwischenzeit. Mich ruft nach 3 geschlagenen Jahren Hansa an und fragt, ob die Lizenz eigentlich noch frei ist. Ich wusste überhaupt nicht, was eine Lizenz ist. Ich dachte, hä? Dann habe ich gefragt, ob in der Zwischenzeit ein Manuskripthaufen umgefallen sei und ich jetzt plötzlich wieder nach oben gekommen bin. Die hatten damals auch darüber diskutiert und waren sich nicht einig, wie sie dieses Buch finden. Und dann ist wohl irgendetwas passiert, keine Ahnung, nach 3 Jahren haben sie gedacht, ist doch nicht schlecht. Und plötzlich wurde das ein Buch.
War es nicht auch so, dass derjenige, der es gut fand, in der Diskussion im Verlag, dann das Haus verlassen hat und wiedergekommen ist?
Ja, genau. So,
das ist natürlich ein Glücksfall. Ja. Also diese Geschichten zeigen, dass man, wenn man sein Buch, sein Manuskript an Verlage schickt, durchaus Geduld braucht. Sie kennen das wahrscheinlich auch.
Es ist
auch.
Aber so, die Leute haben mir natürlich später erzählt, dass sie niemals in ihrer gesamten Geschichte je ein Buch publiziert haben, das unaufgefordert eingesandt ist. Ich war die Allereinzige und ich hatte Glück. Also das ist eigentlich absurd.
Gut, es ist sicher nicht nur Glück, sondern es hat auch was mit Qualität zu tun und mit den Voraussetzungen, die du hattest. Du warst beim Kinderfunkfernsehen, du hast schon journalistisch gearbeitet. Das ist sicher kein Zufall gewesen, aber ein Quäntchen Glück ist sicher auch dabei. Aber reden wir nochmal über den Titel. Sultan und Kotzbrocken, der stammte doch von dir.
Ja.
Und dieser Titel, hast du mir mal erzählt, war durchaus auch ein Hinderungsgrund am Anfang?
Womöglich auch. Also es gibt Leute, die das sehr schön finden, zum Beispiel Kinder, finden das Wort Kotzbrocken super. Und bei jeder Lesung zelebriere ich das und sie brüllen mit, weil sie das so schön finden. Für Erwachsene ist das nicht immer hübsch. Das ist mir aber völlig egal, ja, weil ich habe ja eine ganz andere Zielgruppe und um die geht's und sonst gar nichts. Und dann ist das so unanständig, dass auch bis heute, und ich habe dieses Buch, wer weiß wie lange schon gelesen, ist ja über 10 Jahre alt und vor kurzem gab es einen zweiten Band, ich habe so viel gelesen, es gibt bis heute irgendwie so anständige Leute.
Du meinst, du hast Lesungen veranstaltet,
ja,
mit dem Buch, ja?
Genau. Gibt es Leute, die sich echauffieren über dieses Wort? Und das ist gut für Kinder.
Ja. Und da gab es keine Diskussion
Doch,
mehr.
Doch, gab es auch, wie man das so findet. Aber ich finde, die Art und Weise, das auch mal eine Weile im Raum stehen zu lassen und sich nicht gleich aufzuregen als Autor. Och, wieso machen die das und machen die was anders? Ich höre immer sehr genau zu, was die Leute im Verlag sagen, weil die wissen, was gut ist. Und man kann sich auch was sagen lassen. Ich habe auch nicht... Da gab es keinen Riesenstreit, sondern so nur einfach eine Überlegung.
Nein, du kannst schon überzeugen. Du setzt dich nicht mit allen Mitteln durch, das kann ich schon bestätigen, ja. Aber es gab zumindest Diskussionen, ja, weil dieses Wort Kindern nicht zuzumuten sei oder sie sollen das nicht lernen.
Ne, oder dass die Pädagogen so empfindlich reagieren.
Ja.
Das eher, ja. Kindern kann man alles zumuten. Die Frage ist nur, ob das pädagogisch wertvoll ist.
Claudia, da gibst du mir ein ganz wichtiges Stichwort. Lass uns dann gleich mal auf die Pädagogen kommen und auf die Eltern. Für wen? Man schreibt Kinderbücher eigentlich für die Kinder. Aber wenn im Verlag eine Auswahl getroffen wird, dann sind da immer noch die Pädagogen und Eltern im Hintergrund, ja? Wie hast du das erlebt? Hast du das in Gesprächen? Kannst du davon was erzählen? Da geht es um Altersstufen, es geht um, ist es pädagogisch wertvoll oder nicht und solche Geschichten.
Das ist aber nicht meine Diskussion. Ich finde es wunderbar, dass Leute im Verlag sowas diskutieren und auch abwägen. Aber ich als Autor habe eine völlig andere Rolle. Also ich, ganz ehrlich, ich schreibe, was ich will. Und das ist mein Maßstab.
Und
ich schreibe auch, für wen ich will.
Ja,
und es gibt auch viele Erwachsene, die Kinderbücher lesen und es gibt viele Kinder, die Erwachsenenbücher lesen. Die machen auch, was sie wollen. Ich bin auch gelernte Pädagogin. Ich habe Pädagogik studiert. Ich weiß recht viel, wie Kinder rezipieren, wie sie verstehen und so weiter. Das nutzt aber nichts, wenn ich eine richtig gute Geschichte erzählen will. Ich muss natürlich wissen, wie sie verstehen und wie verschiedene Altersgruppen verstehen. Das ist sehr wichtig. Das ist ein interessantes Thema. Aber die Art und Weise, wie ich schreibe, das hat was sehr Individuelles.
Und du hast die Altersgruppe für dieses Buch auch gleich so gesehen, wie der Verlag sie sah.
Ja, das ist sehr leicht.
Und hast vermutlich auch dieses Buch Sultan Kotzbrocken ausprobiert an deinen eigenen Söhnen?
Das waren die ersten Zuhörer, ja genau, natürlich. Viele Geschichten. Und ich habe auch vielen dann nicht hineingebracht, sondern es gibt dann eine gewisse Auswahl. Ich mache das auch nicht nur mit meinen eigenen Kindern, die sind ja jetzt auch groß, sondern ich probiere immer bei der Zielgruppe. Ich gehe immer irgendwo hin und höre und schaue ganz genau, wie sie reagieren, was sie für interessant halten, sieht man ja an den Mienen. Spürt man auch an der Aufmerksamkeit. Man sollte kein Buch nicht getestet haben und auch kein Manuskript.
Kein Manuskript meinst du, ne?
Ich gehe immer wieder hin und teste das durch und lerne sehr viel über die Kinder, wie sie darauf reagieren. Und wenn das nicht wirklich ein Knaller ist, schmeiße ich es lieber weg.
Können wir da mal ganz konkret werden? Gehst du jetzt in eine Grundschule und fragst, darf ich hier mal mein Manuskript?
Ja, also, so ja, oder ich nehme andere Leute Kinder oder so. laufen ja überall frei rum. Also und so, das ist, gibt ja überall Kinder. Wenn jemand für Kinder schreibt, wird er Kinder kennen. Das
okay,
ist sehr
dann,
komisch.
Dann liest du, machst den Test und an den Reaktionen ja. stellst du fest, was nicht funktioniert ja. Und überarbeitest dann auch.
Entweder ich überarbeite oder ich verwerfe. Die wichtigste Arbeit eines Autors ist nicht zu schreiben, sondern wegzulassen. Also den Teil des Textes zu finden, der funktioniert und es so einzudampfen, dass ganz wenig Worte möglich sind und nicht so ein Gelalle. Ja, also es geht wirklich ums wie Suppe kochen und zwar richtig Dampf weglassen und genau schauen, was ist wirklich, was macht den Effekt und nicht zu viel zu etwas sagen. Und das und dann gibt's aber auch das Verwerfen. Ja, also entweder das richtige Korrigieren, das 10, 20, 30 Mal passieren kann, aber dann auch das Verwerfen. Wenn eine Geschichte nicht gut ist, muss man sie vergessen.
Wie viel hast du schon im Laufe deiner Autorenschaft in den Papierkorb geworfen?
Also 20% sind gut, 80 nicht.
Gut, finde ich jetzt wirklich toll, das mal auszusprechen, weil doch viele angehende Autoren, ich erlebe das immer wieder, wahnsinnig enttäuscht sind, wenn der erste Entwurf nicht funktioniert. Und wenn wir dann darüber reden und sagen, was eigentlich geändert werden müsste, und ich dann oft schon auch ermutige und sage, weglegen in die Schublade, neuen Ansatz machen, neu schreiben, da sind nicht alle Autoren mit einverstanden und ich kann das auch verstehen, weil das Herz hängt dran, ja?
Ja, aber das ist...
Wie
das
schafft man das, Claudia?
Na, das ist einfach, das gehört zum Profi-Sein dazu. Also ich nehme an, dass Sie ja auch nicht nur aus Spaß schreiben wollen, sondern wirklich eine Wirkung erzielen sollen. Das heißt, wir sind Profis. Und wenn wir Profis sind, ich stelle mir manchmal so vor, als sei ich ein Bildhauer und hacke an dem Teil herum, ja, bis einfach nur wenig übrig bleibt. Und das reicht dann. Und es geht aber so in so Wellen. Sie müssen erstmal alles probieren. Sie müssen alles schreiben, was Sie wollen. Und dann tatsächlich mal kurz liegen lassen. Und auch nicht anderen zeigen, sondern dann mal nach 2, 3 Tagen wieder oder einer Woche zu schauen und zu sagen, also ich sehe immer vor mir ein Gartenbeet und ich hacke da so viel rum an Unkraut und ziehe und zupfe und pflege dann so ein Pflänzchen, wo ich denke, das ist gut. Also Sie können nicht den ganzen Garten verkaufen, sondern Sie müssen eins richtig perfekt haben und das kommt in diesen Wellen, ja, kommt das langsam. Und dann kommt die zweite Phase, ausprobieren bei anderen, ja, um zu schauen, reagieren Kinder oder die Zielgruppe ähnlich und.
Ja. Können wir das mal zeitlich ein bisschen eingrenzen? Das wird bei jedem anders sein, aber wie lange zum Beispiel, kannst du dich noch erinnern an dein erstes Kinderbuch, eben Kotzbrocken?
Ja, wenn man das so sieht.
Wie lange das gedauert hat?
Das ist ja kein, ich meine, das ist ja kein Riesen, das ist es gewesen, Sultan und Kotzbrocken, das ist ja nicht, da sind noch Bilder dazwischen, 80 Seiten. Und wenn ich dann oft mal jemandem sage, dass sowas ein Jahr dauert, dann glaubt uns das kein Mensch. Aber nochmal, das Wichtige ist, dass, was wir nicht geschrieben haben, ja, dass wir das losgeworden sind. Das meine ich damit. Und dass eine Geschichte funktioniert. Und ich lese das sehr, sehr oft, auch wenn Sie Autorin und Autoren werden wollen, haben Sie das Publikum sehr häufig vor Augen. Weil eines der wichtigsten Einnahmequellen ist, Lesungen zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben Sie ein trauriges Leben.
Ja. Claudia, auf die Lesung kommen wir gleich nochmal ganz ausführlich. Bleiben wir nochmal ein bisschen beim Handwerk. Ja? Diese Überarbeitungsphase, kannst du mal so konkret wie möglich an einem Beispiel, es muss ja nicht der Kotzbrocken sein, kann auch ein anderes Buch sein, kannst du mal so konkret wie möglich deine, wie du überarbeitest. Ja? Feilst du stundenlang an Sätzen oder Absätzen? Wie planst du dein Buch? Kannst du darauf nochmal eingehen, bitte?
Eines der schwierigsten Dinge ist, selbst herauszufinden, was man für einen Stil hat. Und wie man selbst sehr individuell schreibt. Das ist das Schwierigste. Das muss man am Anfang ganz genau herausfinden. Und ich hab gemerkt, ich mag einen guten Witz. Aber auch einen guten Witz, der braucht eine bestimmte Planung, also eine Dramaturgie, wann man was. Und da baut man lange dran rum. Also das kannst du jetzt auch nicht so hinsetzen und schreiben, da musst du vor allen Dingen nachdenken. Ja, was, und dann sich selber kennenlernen. Ich habe zum Selbstkennen. Darf ich dazu noch kurz was erzählen?
Finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Bitte, unbedingt.
Ich habe dann, als ich in Moskau war und zum ersten Mal wirklich fiktiv arbeiten wollte, ich habe einen sehr, sehr guten alten Freund gehabt, einen Mentor, den ich im ZDF kennengelernt habe, und der wichtigste Mann meines Lebens, außerhalb von meinen Liebhabern oder Männern. Also war ein wirklicher Helfer. Und ich dachte irgendwie ein Erwachsenenbuch. Also ich schreibe jetzt einen Roman, ja. Und hatte 60 Seiten und war stolz wie Bolle und habe ihm das nach Mainz geschickt. Dauerte ewig, kam ewig wieder zurück. Da schickt er mir eine Beurteilung. Und die gipfelte in folgendem Satz. Er sagte, Helmut heißt er. Er sagte zu mir, wenn dieser Text ein Pferd wäre, ich würde es erschießen. Oh, habe ich gedacht. Und dann hat er mir gesagt, wenn du nicht lernst, so zu schreiben, wie du bist, wird das nie was. Und dann habe ich mich ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, also wenn ich so schreiben soll, wie ich bin, dann wird das aber komisch, ja. Und er sagte, du hast keine andere Chance. Das ist das Individuelle daran. Sie müssen sich erstmal kennenlernen und wissen, was wollen Sie erzählen und wie wollen Sie ganz persönlich erzählen. Das heißt, Sie können sich Mut machen mit anderen Leuten Büchern, aber es ist eine ganz interessante, unfassbar schwere Reise zu sich selbst, um zu sagen, das will ich auch. Und das Zweite ist, Sie dürfen sich nie schämen. Sie müssen Dinge schreiben, die peinlich sind. Es gibt wirklich, und das, wenn Sie sich schämen, können Sie aufhören, brauchen Sie nicht schreiben.
Jetzt wollen wir natürlich sofort ein Beispiel haben.
Na, das ist die ganze Zeit so. Das hat doch ganz viel mit mir zu tun. Ich erzähle doch so, also zum Beispiel, wenn Sie Emmas Glück nehmen, dieses Buch. So, und nun bin ich eine Frau und lerne mal einen Typen kennen und der will ein bisschen mehr von mir wissen, liest er Emmas Buch, da denkt er sonst was, ja. Da schäme ich mich auch, ja. Und das kennt doch jeder. Ich meine, man muss ganz nah an eine Seele ran und das ist doch auch dann unsere Seele. Und dann geben wir uns preis, natürlich. Und das ist peinlich. Das machen ja andere nicht. Bäckerverkäufer und so weiter brauchen das nicht, aber wir. Und dann gibt es immer so eine Scham. Und wenn Sie die mehr entdecken, die ist sehr interessant. Denn dahinter verbirgt sich eine gute Geschichte. Aber man muss erst mal dahinter kommen.
Und wie bist du dahinter gekommen?
Schamlos.
Ja, aber irgendwann muss es Klick gemacht haben.
Nee, es ist immer noch so. Es bleibt, diese Scham bleibt.
Es bleibt, ja. Das ist doch eine interessante Aussage.
Ja,
das heißt, du musst dich bei jedem Buch neu überwinden, zu dir selbst zu finden?
Nein, oder alles zu schreiben, was möglich ist. Also was mir auch im Kopf herumspinnt und manchmal denkt man dann auch, ja, das ist eine gewisse Scham.
Ist dann Scham der richtige Ausdruck? Ist es dann mehr eine Scheu, etwas von sich zu geben?
Es geht ja noch nicht mal um mich. Es geht nur darum, dass ich mich schäme, zum Beispiel so für bestimmte Themen oder, und ich meine noch nicht mal Erotik, das ist ja noch leicht beinahe, sondern ja, sie machen ihre Seele auf. Da kann jemand, wenn jemand ihr Buch liest, wissen sie, dass jemand in sie reinguckt. Das meine ich. Also es ist so persönlich. Wenn ich Journalistin bin, kann ich sonst was erzählen. Aber beim Buch mache ich mich doch auf.
Jetzt finde ich es aber ganz wichtig, auch zu sagen an der Stelle, dass viele angehende Autoren erstmal autobiografisch schreiben. Also viele kommen zu uns mit einem Manuskript und sagen dann, na ja, das ist ein autobiografischer Roman. Ich würde mal sagen, das sind über 60% sogar. Und davon reden wir aber jetzt gar nicht. Und ich finde das unglaublich wichtig zu betonen, denn autobiografisch zu schreiben, das ist es nicht. Also es ist was so, ganz anderes.
Nee, das ist für den Anfang zu schwer. Das ist für den Anfang zu schwer.
Klingt absurd für manche wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ist aber das.
Warum? Erklär es.
Es ist zu schwer, weil sie erst mal das Handwerk haben, ganz lange haben müssen, um sich dann an ihre eigene Geschichte zu wagen, weil dann schämen sie sich doppelt. Sie müssen sich aber vorher erstmal einfach geschämt gelernt haben. Was aber gut ist, das, was wir selber erleben oder vor allen Dingen von anderen hören, ist eine große Quelle. Und da sind schöne Geschichten, die kann man dann verfremden oder da kann man was von nutzen, aber das sind nur Ideen, die man nutzen kann. Über sich selber schreiben kam ich ehrlich gesagt auch noch nie drauf. Aber es gibt so Themen, zum Beispiel, ich habe mal, doch, ihr ständiger Begleiter, das war eine Geschichte, die mit einem Teil meines Lebens zu tun hatte. Ich wusste aber, dass ich dadurch, dass ich sowas erlebt habe, ein sehr großes Recherchefeld habe. Also damit konnte man was machen und dann kann ich es wieder abstrahieren. Also Sie können das nutzen, was Sie erlebt haben, aber Sie müssen es verwandeln in Literatur.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also du hast es abstrahiert. Sagen wir mal gerade, um was es geht.
Ja, es ist die Geschichte eines Mädchens, die im evangelischen Fundamentalismus groß wird. Sehr enge religiöse Strukturen kennenlernt. Sie kennen diese Leute. Gestern habe ich sie hier in Leipzig auch predigen hören auf der Straße. Da hat die TOS, ich weiß nicht, ob Sie die TOS Leipzig kennen. Und ne, der Herr Jesus will sie retten und so weiter. Und diese Biografie habe ich. Ich bin in einem sehr strengen religiösen Milieu aufgewachsen und habe sehr intensiv das auch gemacht. Ich war Funktionärin sogar und musste mich da sehr rausreißen. Ich musste wirklich mich davon emanzipieren. Das war meine Geschichte der Emanzipation.
Und die ist aber so in deinen frühen 20er Jahren, ja, als du Studentin warst, hat dieser Ablösungsprozess stattgefunden.
Ja, genau.
Und du hast aber dieses Buch darüber, das bei Piper erschienen ist, viele, viele Jahre später geschrieben.
2 Jahrzehnte
danach. Und auch nicht in der Ich-Perspektive, nicht aus der Ich-Perspektive. Das finde ich jetzt noch wichtig zu sagen.
Ja, und das ist ja auch keine Kunst. Das ist keine Kunst, ja. Das können Sie, wenn Sie von sich erzählen wollen, dann finden Sie einen Freund und erzählen Sie ihm oder so. Das ist, Bücher sind was anderes. Also eine kurze Szene aus dieser Geschichte, weil ich natürlich auch dann davon etwas hatte, dass ich so viel kenne. Also meine Hauptfigur in dem Buch trifft sich mit Gott zum Picknick. Und es ist unglaublich schönes Wetter und sie liebt ihn ja. Ja? Und diese Art von Liebe beschreibe ich so, dass er sich da auch sehr schön beim Picknick da so bequem macht und schaut sie an, schaut ihren Ausschnitt an und sagt, ich habe es gemacht und ich weiß nicht mal, wie sich's anfühlt. Dann nimmt er, sie knöpft ihre Bluse etwas auf, bietet ihm das an und er berührt ihre Brust. Und aus dieser Berührung gibt es ein Liebesspiel, das natürlich göttlich ist. Und als die noch feucht sich trennen, ja, noch immer sehr, sehr erhitzt sind, fragt sie ihn, sag mal, wie heißt du eigentlich? Was man nicht fragen darf, steht in der Bibel, man darf ihn nicht fragen, wie er heißt. Und sie fragt und wagt das, wie heißt du eigentlich? Da sagt er zu ihr, jetzt gehst du ein bisschen zu weit und geht. Und das meine ich, das ist eine Szene, die künstlerisch aufgearbeitet ist, aber trotzdem natürlich viel von mir erzählt. Aber es wäre unglaublich langweilig, wenn man erzählt, ja, und dann war ich da und dann habe ich das erlebt und dann und so weiter. Das bringt nichts, ja, sondern dass man einen ganz kurzen Moment hat, der einen berührt in so einem Buch. Ah, und man denkt, wow, und dazu brauche ich mein Vorwissen, aber ich muss es verwandeln.
Danke, das war jetzt eine ganz schöne Erklärung. Gehen wir wieder zurück zum Kinderbuch und das, was du alles noch geschrieben hast. Wie war für dich dieser Sprung vom Erwachsenenbuch zum Kinderbuch? Empfindest du das als vollkommen anders? Hat das ganz andere Voraussetzungen beim Schreiben? Wie ist das?
Jetzt sage ich auch etwas, was manche nicht sagen. Kinderbuchschreiben ist schwerer, weil ihr Publikum ist anspruchsvoller. Und ihr Publikum hat keine Geduld. Wenn das nicht gut ist, dann sind die ganz schnell weg. Das heißt, für Kinder zu schreiben ist schwerer, wenn sie es ernst nehmen. Klingt zwar nicht so, ist aber so. Also aus meiner Sicht ist es so. Und ich habe sehr viel Freude an Kindernbüchern, weil ich sehr gerne auch, das will sie nicht hören. Ich will immer über Lesungen sprechen und sie will das nicht hören.
Aber doch, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Also. Wir kommen gleich ausführlich drauf.
Aber es macht unglaublich Spaß und ist sehr anspruchsvoll, wenn man vor Kindern liest. Und da können sie richtig gut werden oder schlecht. Und deshalb, und dann ist es noch etwas, wir haben in Köln, insgesamt ungefähr sind wir 40 Kinder- und Jugendbuchautoren. Und wir haben einen Stammtisch. Das heißt, wir kennen uns sehr gut. Das ist, glaube ich, im ganzen Land sehr einmalig. Und wir arbeiten miteinander. Wir machen manchmal so Lesungen, die nennen sich Heimspiel. Da präsentieren wir uns als Autoren, ja, und in der ganzen Stadt. Das macht sehr viel Spaß. Das gibt's auch nur bei Kinderbuchautoren, bei Erwachsenenautoren machen. Die machen das nicht.
Und irgendjemand hat die Initiative dazu ergriffen?
Das sind zwischen zwei Initiativen. Genau, Heimspiel ist so eine Kollegin, die dann Sponsoren sucht, ja, und dass wir an einem Tag im November in fast allen Schulen der Stadt lesen. Die ganze Truppe. Und am Abend unser weniges Salär versaufen. Was natürlich dazugehört. Und wir haben auch in dem Kreis, aber in Initiative von jemand anders, haben wir sogar gerade miteinander ein Buch gemacht. Und da sagen auch viele, das sei das erste Mal, dass überhaupt so ein Quasi-Kollektiv, wir nennen uns hier als Autoren, Kölner Autorinnen und Autoren, hat jeder von uns eine, manche zwei Geschichten geschrieben und es funktioniert sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Also, dass man auch zusammenarbeitet, das gibt's nur im Kinderbereich und Jugendbereich, gibt's so, habe ich nicht von Erwachsenen je gehört.
Claudia, ich ermuntere Teilnehmer unserer Seminare auch immer, in Schreibgruppen zu gehen und sich Gleichgesinnte zu suchen und sich regelmäßig zu treffen, zu lesen, sich gegenseitig zu kritisieren oder zu loben, je nachdem. Ja. Mhm. Wie ist diese Autorengruppe entstanden? Bist du dazugestoßen, als sie schon existierte, oder warst du da beteiligt?
Nee, es lief schon eine Weile, aber nicht so lang. Das ist die Ute Wegmann gewesen, die Idee hatte und das auch Heimspiel nennt, weil ich das sehr hübsch finde. Und wir wollten einfach, dass die Kölner wissen, wie viele Autoren in ihrer eigenen Stadt sind. Ja, und das ist jedes Mal klasse. Es ist immer eine gute Presse. Dann
sind das alles arrivierte Autoren, ja, die jetzt in traditionellen Verlagen schon veröffentlicht haben?
Ja, alle.
Also, und zwar sehr, da könnte jetzt niemand dazu stoßen, der noch nichts veröffentlicht hat. Nee,
eigentlich nicht.
Also auch zu diesen Treffen nicht. Ne? Dann müssten die Leute selbst initiativ werden.
Ach, da gibt es schon dann welche, die schon mal reinschnuppern und sagen, wir wollen mal wenigstens jemanden kennenlernen. Und dann kriegen die auch so ein bisschen mit, wie was läuft und lassen sich auch mal beraten. Oder so,
das geht und das dürfen die
natürlich.
Und kriegen da einiges mit. Ja. Und ihr trefft euch regelmäßig?
Und wir treffen uns auch, wir haben ein Kinderliteraturhaus, auch wunderbar. Und dort gibt es einmal im Monat Suppe für die Kinder- und Jugendbuchautoren. Da kriegen wir Suppe. Und bei der Suppe tauschen wir uns auch aus.
Ich komme immer wieder zurück auf praktische Tipps hier, weil hier
klasse, ne?
Viele, ja, finde ich toll. Weil viele angehende Autoren hier sitzen. Wie arbeitet ihr zusammen? Kannst du das nochmal, gibt es da etwas, was man nachahmen kann?
Also zum Beispiel, was ich auch ganz toll finde, wir haben natürlich diese Gruppe auch bei Facebook. Und da ist zum Beispiel ein Autor, der sagt, ich habe die Lesung morgen da und da und ich bin krank, wer will die übernehmen? Aber damit seinem Buch. Und dann meldet sich einer und sagt, da kann ich. Das heißt, er kriegt sowohl den Auftrag als auch das Geld natürlich, aber mit seiner Geschichte und die Schule ist zufrieden, Hauptsache da ist einer da. Und das ist das, in Köln sagt man, man muss auch Jönne könne. Ja, also man muss gönnen. Oder es gibt einen richtig interessanten Austausch, wie macht dein Verlag das und wie sollte ich mich verhalten? Und da gibt es sehr wenig gespürte Eifersucht, sondern wirklich ein schönes Kollektiv.
Also das ist ja schon mal ein praktischer Hinweis, weil hier sitzen, vermute ich, eher angehende Autoren, die also noch nicht so weit sind, dass sie sich über Lesungen austauschen können.
Ja.
Möglicherweise doch, ich weiß es nicht.
Aber da sind auch welche, die neu reinkommen und mal von uns auch wissen, wie macht ihr das und wie viel Geld kriegt ihr dafür und so. Und dann kann man das im Vertrauen auch schon mal austauschen.
Wie war das am Anfang? Jetzt kommen wir zu dem Thema Lesungen, ja, das eine ganz wichtige Rolle spielt. Wie war das mit den ersten Lesungen? Gab es da schon ein Honorar? Da warst du ja schon bei Hansa, dann gab es mit Sicherheit schon ein Honorar.
Ja, ich arbeite auch nicht umsonst. Das mache ich im Leben nicht.
Wunderbar.
Das sollte auch keiner machen. Wieso sollen wir umsonst arbeiten?
Genau.
Da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, na ja, aber das ist doch schön. Dann ist ja einer da und hört zu. Also das ist unprofessionell, wenn man das so denkt. Das bedeutet aber auch, wenn ich lese, ich bereite mich ausgezeichnet darauf vor. Ich komme nicht dahin und blätter rum oder so, sondern ich weiß sehr genau, wann ich was lese. Ich weiß sehr genau, wo das steht. Ich bin ausgesprochen gut vorbereitet. Das gehört zum Profisein dazu. Das muss auch einen Sinn ergeben, wann Sie was wie lesen. Dann, ich habe aber auch schon beim Radio und beim Fernsehen sprechen gelernt. Wenn Sie das nicht können, machen Sie Kurse. Man muss das üben. Man muss genau üben, wie man vor Publikum agiert und wie man spricht. Dann noch viel schlimmer und schwerer vor Kindern. Müssen Sie nicht nur gut lesen, sondern ein bisschen rumhampeln und Unsinn machen, was ich wahnsinnig gerne mache.
Und was sicher aber auch nicht jedermanns Sache ist, ne?
Ja, aber dann ist schade. Also da muss was passieren. Sie müssen die in ihren Bann bringen. Wie Sie das machen, daran scheitert dann auch so ihre Geschichte, die dann. Es ist nicht nur die Art und Weise, wie sie erzählen, sondern es ist die Geschichte lahm. Und wenn die Kinder ihnen sozusagen weglaufen, wissen sie, und das ist eine gute Übung, gehen sie mal mit den Geschichten, an denen sie arbeiten, gehen sie mal so in eine schöne Schule und probieren das mal aus. Und dann werden sie die Schwächen ihrer Geschichte ganz schnell kennenlernen. Und das ist toll. Das ist gut, wenn sie es finden. Und dann ist es aber auch mit Kinder- und Jugendbuchautoren, die meisten verdienen mindestens die Hälfte durch Lesungen. Also es gibt diese Angebote, wir können sehr viel machen, es gibt viele Festivals und so weiter. Und das ist erstens wichtig, dass man sprechen lernt und gut vorlesen lernt, aber damit kann man auch Geld verdienen.
Also du würdest unbedingt eine Sprecherausbildung empfehlen?
Also das schadet nie, nicht eine ganze Ausbildung.
Das schadet nicht. Nein, seien wir so konkret wie möglich, weil das.
Nee, eine ganze Ausbildung, das ist dann ein bisschen so aufwendig. Aber wenn man schon mal, man kann ja mal so, man kann ja sagen, man hätte was an der Zunge und muss zum Logopäden. Und dann hat man schon mal so 5 Sitzungen. Und dort ist es sehr interessant, wie sie den Kehlkopf stärken. Ja, der muss nämlich, das ist ein Organ, das muss richtig durchgepustet werden. Und dann laufen sie durch den Park und machen und so weiter. Und das macht das feucht. Aber wer weiß das schon? Und sowas sind so kleine Regeln, aber sie müssen das als Instrument empfinden und dann herausfinden, wie kann ich es verbessern? Auch sich gegenseitig dann mal testen.
Gut, bleiben wir bei den Veranstaltungen. Lesungen organisiert für dich der Verlag?
Mhm.
Ausschließlich?
Nee, ich rekrutiere auch.
Gut. Kannst du dazu noch Tipps geben? Wie machst du das?
Wichtig ist, dass andere davon erzählen, dass das nicht schlecht ist, was ich mache. Zweitens, und eine dieser Methoden ist natürlich, eine Website zu haben und dort die Reaktionen anderer zu posten. Also wenn Sie irgendwo was gut gemacht haben und jemand sagt, boah, die kann das aber ganz toll, dann steht das da und dann weiß man schon mal.
Also eine Website ist sowieso Bedingung.
Ja,
unbedingt. Gleich fürs erste Buch.
Ja, also man muss nicht, ich habe jetzt zum ersten Mal für Solo, für Clara nur eine Website, auch nur für das Buch gemacht. Das ist aber sehr speziell, aber ich habe meine gewöhnliche Website. Aber die ist sehr schön, weil man da auch sehr wunderbar kommunizieren kann. Und sich empfehlen kann. Das heißt, man kann aber auch solche Lesungen mal aufzeichnen, wenn sie denn geglückt sind, ja, oder wenn sie glauben, da kann ich was zeigen, ja, wie das ist. Und dann nehmen sie einfach nur ein paar Kinder aus der Nachbarschaft und versprechen ihnen irgendwas, damit die mal 10 Minuten zuhören und schneiden sie das mal mit, ja, damit man mal sieht, wie sehen sie aus, wenn sie mit Kindern zusammen was machen. Wie klingt das? Und das ist natürlich eine tolle Werbung.
Auch ein guter Tipp.
Ja.
Und bleiben wir nochmal bei den selbstorganisierten Lesungen. Du hast gesagt, eine muss gut gewesen sein und dann wird es weitergetragen. Das ist natürlich immer das Allerbeste, was passieren kann. Wenn dann die erste Mal misslingt, ist das ja lange noch kein Grund aufzugeben. Auch noch ein Thema, Durchhaltevermögen. Wie funktioniert das? Also rufst du Buchhändler an, rufst du Volkshochschulen an? Wie machst du es?
Also es gibt natürlich,
oder wie würdest du es raten zu machen?
Es gibt sehr verschiedene Methoden. Es gibt ja auch den Bödecker-Kreis. Das ist etwas, was man gerade für den Anfang, glaube ich, ganz gut benutzen kann. Ich bin da nicht, weil ich andere Lesungen wollte. Aber es ist ein Kreis, der sehr viel Platz hat in Schulen und so weiter. Also das ist schon sehr toll. Ich lese einfach schon sehr lang. Ich kenne sehr viele Buchhandlungen und die kennen mich. Ja, das heißt, wenn die eine Lesung wollen, rufen die einfach an.
Gut, aber...
Und wenn man es neu macht, ja, dann würde ich es tatsächlich zu Anfang, nur um es zu üben und auch das mal zu verstehen, wie verhalten sie sich da, würde ich das mal der Buchhandlung meiner Wahl, also da, wo ich einkaufe, würde ich das mal vorschlagen. Ich möchte gerne mal eine halbe Stunde für Kinder hier lesen. Das kann man abmachen und dann auch mal das verschenken und sagen, ich will es ja mal probieren. Dann hat man es schon mal. Das kann man so lange machen, bis man denkt, jetzt bin ich was wert. Jetzt kann man dafür bezahlen. Und dann geht es natürlich, es geht, in Schulen kann man das machen. Die haben vielleicht irgendwelche Projektwochen. Vielleicht haben sie ein interessantes Thema. Dann melden sie denen das oder rufen die an und sagen, ich habe da was Tolles. Das könnten wir mal zusammen machen. Und dann nehmen sie erstmal einen kleinen Preis, ja, und nicht so, und probieren dann so langsam sich zu steigern. Nicht zu teuer einsteigen, sondern erstmal, aber nicht umsonst. Ja, es sei denn, sie probieren den Text aus.
In der Manuskriptphase noch, ne?
Zum Beispiel, das können sie, das machen sie immer umsonst. Aber wenn es ein ordentliches Ding ist, dann muss man dafür Geld nehmen.
So, du hast am Anfang gesagt, und später nochmal, und jetzt gehen wir nochmal drauf ein, dass Lesungen ganz, ganz wichtig sind, weil sie Autoren miternähren. Das trifft jetzt nicht nur fürs Kinderbuch zu, sondern...
Also hauptsächlich beim Kinderbuch. Beim Erwachsenenbuch lesen sie nicht so viel. Da gibt es so zum Anfang, wenn sie ein Buch promoten wollen, da gibt es einige Lesungen. Oder sie haben ein sehr tolles Konzept. Deshalb versuche ich gerade bei Solo für Clara, weil ich dann Musik mit Lesung verbinde und das ein richtiger Event ist, der in Musikschulen stattfindet. Das ist was Besonderes. Das ist ein großer Aufwand, aber das ist, da mache ich mehrere von.
Und da kommt ja noch was ganz Tolles. Darfst du das schon verraten, oder?
Nächstes Jahr?
Ja.
Oh. Gestern war ich im Gewandhaus. Weil ich nun mal jetzt ein Buch geschrieben habe über Musik, hat jemand dem Gewandhaus erzählt, dass ich was mit Musik mache. Das ist ja herrlich. Und ich darf im nächsten Jahr, das Gewandhaus hat, das habe ich auch noch nie erlebt, ich habe einen Auftrag gekriegt zu schreiben. Das erleben wir Autoren nicht. Das Gewandhaus bittet mich für die Summe XY eine Geschichte zu schreiben, die im nächsten Jahr bei der Messe samstags in einem großen Konzert, die wollen Kinder mit klassischer Musik locken und trotzdem ihnen eine kindgerechte Lesung gönnen. Und dazwischen, ich muss mir also jetzt eine Geschichte ausdenken und die präsentieren wir nächstes Jahr. Ach, bitte kommen Sie vorbei, das wird der Hammer. Das wird richtig gut. Wir haben das gestern schon mal angeplant und so. Und da habe ich so viele Leser, Zuhörer wie noch nie im Leben, weil da ungefähr 1500 Kinder hinkommen. Boy!
Und das läuft während der Buchmesse?
Ja, am Buchmessen-Samstag.
Buchmessen-Samstag. Wunderbar, das merken wir uns alle schon mal vor. Also, so weit ist Claudia Schreiber gekommen. Jetzt möchte ich aber, bevor du gleich noch uns was demonstrierst, wir haben noch eine gute Viertelstunde, möchte ich nochmal auf das Thema Rückschläge eingehen. Weil ich finde das unglaublich wichtig, dass du uns dazu noch was erzählst.
Da haben wir ja nur beide was mit zu tun, ne? Jetzt erzähle ich Ihnen nämlich mal eine schöne Geschichte. Da kommt sie nämlich nicht raus. Also erstens, sie hat dadurch, dass sie Emmas Glück entdeckt hat, überhaupt mein Auskommen gesichert. Herzlichen Dank dafür.
Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Ich lebe heute noch ein bisschen davon. Also das war wirklich ein Riesenerfolg. Und du hast das war nämlich auch so, jetzt kann man im Nachhinein sagen, ja, das war eine tolle Geschichte und jeder hat es gelesen. Es wollte aber keiner drucken. Meine Agentin ist von einem Verlag zum anderen gegangen, ja, und die haben nur gedacht, was ist denn das? Ja, eine Frau mit Schwein und dann der Kerl hinterher tot, das ist ja ekelhaft, ja. Also manche haben gefragt, ob ich noch ganz dicht bin, jetzt wieder zum Thema Schämen, ja, ob ich wirklich noch mal ticke und so. Und Sie?
Also vielleicht sitzen ja viele, die das Buch nicht kennen, dann gebe ich nur ein Stichwort, es geht letzten Endes um Sterbehilfe, ne? Aber es ist ein unglaublich humorvoller, sehr gewagter Roman.
Ja, und der ist mit Ihrer Hilfe wirklich, da habe ich dir so viel zu verdanken.
Gehen wir mal auf die Rückschläge ein. Ja. Was muss ein Autor für Eigenschaften haben?
Und dann ist es ja, darf ich die Geschichte von diesem Buch kurz zitieren? Wir beide haben ein wunderbares Kinderbuch, das auch Erwachsene interessieren kann, zusammen gemacht. Wir haben dazu eine Illustratorin gefunden, die gar keine ist, sondern eine richtige Malerin, eine Schweizerin, inzwischen eine meiner besten Freundinnen, die dazu fantastische Bilder gemalt hat von Kühen, weil es geht um Kühe. Und sie war die Verlegerin und alles war perfekt. Und kaum waren wir fertig und es war so der erste, zweite Tag, wo man dieses wunderbare Buch, das heißt Oben Himmel, unten Gras, da ist Folgendes passiert. Ich hatte keinen Verlag mehr. Warum? Kannst du das in zwei Sätzen sagen oder soll ich?
Ja, der Verlag wurde verkauft.
Ja, und stillgelegt regelrecht. Also wie ein Auto haben die das in die Garage geschoben und gut war. Das heißt, das Buch wurde gar nicht verbreitet. Wir hatten ein wunderbares Buch, aber nichts geschah. Nichts. Bis vor kurzem diese Gruppe gemerkt hat, dass in ihrem Keller immer noch 2000 Bücher modern und jetzt modern die in meinem Keller. Ich habe 1000, die
modern hoffentlich nicht.
Nein, nein, gut eingepackt. Und ich mache inzwischen Lesungen. Und wer kommt, braucht ein bisschen Geld nur bezahlen, kriegt ein Buch und Lesung zusammen und fertig. Das ist ein wunderschönes Buch für Yogafrauen und sonst was. Ne? Das ist die Geschichte von 10 Kühen, die im wahrsten Sinne des Wortes in die Puschen kommen. Aber das war nie existent. Wir hatten ein super Buch. Wir waren fantastisch, alles haben wir gemacht und dann gab es kein Publikum. Das fand ich hart.
Gut, sowas kann passieren. Die Verlagslandschaft, die verändert sich in den letzten 15 Jahren sehr dramatisch. Klar gab es vorher auch schon Aufkäufe, Zukäufe, Wechsel. Aber das hängt natürlich jetzt mit der Digitalisierung zusammen, mit dem E-Book zusammen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Claudia, mir war es einfach wichtig, wie gehst du mit Rückschlägen um? Es gab ja auch andere Rückschläge. Das finde ich, ist sehr wichtig. Also es kam jetzt im Gespräch ansatzweise, dass man sich nicht entmutigen lassen darf.
Ja, aber das muss man so behandeln wie alles im Leben, ja? Da kriegt man mal irgendwie, dann dachte man, das könnte toll funktionieren und es funktioniert nicht. Zum Beispiel das Buch, was ich erzählt habe mit dem Gott, ihr ständiger Begleiter, das kam nach Emmas Glück und jeder dachte, ich schreibe die zweite Emma. Und das ist schrecklich. Das ist das Schlimme, wenn man mal einen guten Erfolg hat, dass man so festklebt an der Geschichte und gar nicht wegkommt. Und das hat natürlich, und es ist sehr anspruchsvoll, man muss ein bisschen was wissen und dann waren die Leute sehr irritiert und das wurde auch grottenschlecht verkauft.
Deshalb empfehlen wir ja immer bei einer Strategie bleiben, ja?
Und das hat sie ja gesagt. Sie hat mich ja bearbeitet wie Sau, ja? Sie hat mich ja gewürgt und geschüttelt, weil sie gesagt hat, so eine Geschichte kannst du jetzt nicht erzählen. Und ich habe gesagt, ich will aber, bäh. Und das hatte auch seinen Preis. Aber das ist meine Freiheit, was ich schreibe. Und ich schreibe auch nicht nur wegen des Marktes. Ich will nur irgendwie überleben. Aber ich schreibe nicht für den Markt. Ich habe eine sensationelle Gelegenheit und Sie auch, dass wir was mitteilen können. Das ist eine riesige Freiheit. Und die nehme ich mir doch nicht, weil der Markt das will. Ich finde das, ich bin doch keine Donna Leon.
Ja, und trotzdem musst du von etwas leben und du bist eben hauptberuflich Autorin.
Ja, da wäre ich gerne Donna Leon. Aber das macht mir, ich mache nichts mehr, was mir nicht gefällt. Und jetzt sind wir beim schönen Thema, ne? Den Zitat kennen Sie. Ich habe mal als Journalistin eine halbe Stunde die Gelegenheit gehabt, mit Astrid Lindgren zu sprechen. Und das war eine große Freude. Und die lebt diesen Moment auch, ja? Ich mache, wie es mir gefällt. Und das ist unser Privileg. Wenn wir schon einen Beruf haben, der nicht viel bringt, ja, dann soll er uns doch wenigstens, dann soll er uns doch beglücken. Ja, und das ist eine Menge wert. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Also da bin ich auch stur. Ich schreibe nur, was ich will. Was denn sonst?
Und diese Widerstandsfähigkeit, heute spricht man ja von Resilienz, die ist dir angeboren. Oder musstest du das auch erst lernen? Rückschläge einfach verkraften, Absagen verkraften, sich nicht entmutigen lassen.
Ja, das gehört doch, wenn man mit anderen Berufstätigen spricht, haben die das doch auch. Ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die irgendwo was nicht gelingt. Das ist doch eine völlig normale Sache. Es gibt ein wunderbares Zitat von Samuel Beckett. Ich versuch's mal, das ist Englisch, aber das ist, was das Scheitern angeht, ganz großartig. Der sagt, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Kannst du das mal ordentlich zu...
Das ist wunderbar.
Kannst du das mal übersetzen, das ordentlich?
Nochmal den Anfang.
Ever tried, ever failed, no matter.
Also man hat es immer wieder versucht und ist immer wieder gescheitert. Macht alles nichts. Man soll es neu
try again.
Man soll es neu versuchen.
Fail again, fail better.
Soll wieder Fehler machen, aber dann auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level.
Ja.
So dass man immer dazulernt.
Scheiter
ja.
Besser.
Ja.
Und das finde ich, das ist ein gutes Motto.
Claudia, jetzt darfst du endlich.
Sie will ja nie was von Lesungen hören. Ich finde, Sie sollten sich auch sehr intensiv beschäftigen mit Lesungen und wie Sie die machen. Und wenn Sie das Glück haben, auch ein Buch zu haben, das illustriert ist, oder Sie sind noch in so einem Anfangsstadium und finden jemanden, der illustriert, machen Sie das. Ich mache das in letzter Zeit sehr gerne mit diesen Präsentationen.
Claudia, wir nutzen jetzt die Zeit, weil die nächste Veranstaltung ist dann schon gleich. In 8 Minuten.
Ja, das sind nur 2 Minuten. Immer mehr.
Genau.
Und zwar, es hat beinahe jede Schule inzwischen diesen Beamer und eine Leinwand. Und das hilft unglaublich gut, wenn sie da nicht so nackig irgendwie rumsitzen und eine Geschichte hier nölen, sondern einfach einen Teil aus dem Buch oder den Illustrationen nehmen und dann anhand dieser Bilder einfach so ein bisschen in der Präsentation rumblättern und erzählen. Ja? Dass dieser Sultan dann endlich nach einer unglaublich langen Reise endlich wieder zurück ist.
Nee, da glaube ich.
Und es darum geht, er ist ja jemand, der immer im Mittelpunkt steht und nichts machen muss, faul sein darf. Und da beginnt ein neues Leben und er muss sich Lebensmittel suchen und ihm wird beigebracht, dass wie andere Tiere das machen und so weiter. Also Sie können lesen und dann einfach immer, ja, ich blätter jetzt nur nochmal, ich lese jetzt nicht vor, sondern zeige Ihnen.
Du nennst nochmal die wunderbare Illustratorin mit
Namen. Oh ja, die Sibylle Hein, die natürlich beinahe jeder kennt. Ich habe das große Glück gehabt, dass wir die vor 10 Jahren schon im ersten Band haben und sie im zweiten auch das gemalt hat. Da geht es einfach darum, wo kommen die Lebensmittel her? Und er muss jetzt erzählen, dass leider das Ei aus dem Popo kommt. Dann lachen sich die Kinder halb tot. Machen sie auch immer mal was mit Popo, das geht immer. Und Dreck und Mist und so, da lachen die sich schief. Aber diese Illustration zu beamen macht sehr viel Spaß. Da haben sie schon mal was, an diese, dass sie sich selber klammern können. Und jede Schule hat es.
Willst du noch 5 Minuten lesen?
Nee. Wir reden ja nicht über Lesung.
Dann, okay. Dann würde ich jetzt die Gelegenheit geben, für 5 Minuten noch Fragen zu stellen an die Autorin. Wer hat eine Frage? Ein komplett zufriedenes Publikum. Da ist.
Hallo erstmal. Sie haben ja am Anfang davon gesprochen, dass Sie nur einmal Ihr Manuskript verschickt haben. Und ob man da nun von Glück oder Talent sprechen möchte, ist ja egal, aber das ist zumindest nicht der Normalfall. Haben Sie denn eher für den Normalfall noch einen Tipp? Vielleicht von den Gesprächen mit Ihrem Kollektiv, wie viele Manuskripte verschickt werden und so weiter?
Also ich glaube, dass man das nicht streuen darf, weil man dann irgendwann auch seinen eigenen Namen ein bisschen inflationiert. Sondern das Allerwichtigste ist, Sie müssen schauen, wohin Sie gehören. Also welcher Verlag ist genau für Sie richtig? Das müssen Sie entscheiden, nicht der Verlag. Sie müssen sich genau anschauen, was für ein Verlag das ist und ob der genau das macht, was Sie so machen. Und mit dieser Begründung, aber die muss dann genau stimmen, mit dieser Begründung können Sie auch auf den Verlag zugehen und sagen, das, was Sie da gemacht haben, dieser Titel, sowas mache ich auch. Anders, aber so ungefähr. Und Sie müssen sehr genau den Verlag kennen. Wenn Sie im Gespräch sind dann mit dem Verlag, dann merkt er sofort, ob Sie sich damit auch beschäftigt haben. Das ist wie eine Familie. Und Sie können nicht sagen, ich weiß noch nicht mal, wie viele Kinder Sie haben, sondern das müssen Sie wissen. Und dann kann sich was entwickeln. Ja, aber nicht einfach so sagen, jetzt schicke ich das mal so rund. Das geht nicht. Das ist, finde ich, der wichtigste Tipp.
Also ich kann von meiner langjährigen Erfahrung von der anderen Seite aus den Verlagen heraus nur sagen, dass ein ganz großer Teil aller Manuskripte kommt und nicht in die Programme passt, weil man sofort merkt, dass die Autoren sich mit dem Programm des Verlages nicht beschäftigt haben. Und ich kann nur dazu raten, also das deckt sich mit dem, was Claudia Schreiber gerade sagte, das ganz genau vorher zu studieren. Es macht Arbeit, aber es lohnt sich. Und ein anderer Tipp wäre von mir, wenn Sie von einem Verlag eine Ablehnung haben, wird es schwer sein, dem was Zweites anzubieten. Gehen Sie zu Literaturagenten. Das sind die Profis. Wenn die Sie ablehnen, dann haben Sie immer noch einen Schuss frei. Dann können Sie zum Nächsten gehen oder Sie können Gründe erfahren. Ja? Aber Literaturagenten sind die Profis, die können vermitteln. Und sie hat ja auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Eine allerletzte Frage und dann müssen wir aufhören, weil die nächste Veranstaltung, eine wirklich kurze Frage, ja? Sie beide?
Guten Tag. Wenn man den Verlag gefunden hat, mit dem Programm sich beschäftigt hat und so, wie geht man an den Verlag dran? Also man geht hin und sie sagen dann, sie wählen wie man ab, das ist dann irgendwie... dann schicken Sie Exposé oder Leseprobe, aber dann steht dann halt unverlangt, Versendete werden dann halt zurückgeschickt oder nicht bearbeitet. Wie geht man an dem Verlag dran? Zum Beispiel jetzt auf der Messe.
Das kann sie besser erzählen, weil sie mal Verlegerin war.
Sie brauchen auf jeden Fall ein Exposé, ein gutes. Sie brauchen eine Leseprobe mindestens. Und ich rate, auf die Websites der Verlage zu gehen. Die meisten Verlage haben dort ganz genaue Hinweise für angehende Autoren, wie sie es gerne hätten. Die einen wollen es nur elektronisch, die anderen wollen einen Papierausdruck haben. Es ist ganz verschieden. Ja? Ich habe gerade gehört, ich muss keinen Druck machen, dann dürfen wir auch die letzte Frage noch beantworten.
Hallo, das ging in die ähnliche Richtung. Wie komplett muss ein Manuskript sein, wenn ich es einsende? Also sollten da, wenn ich ein Bilderbuch habe, schon die Bilder richtig dabei sein? Muss ich vorher Kontakt mit einer Illustratorin oder so aufnehmen?
Danke, Sie sprechen jetzt gerade was an, was wir eigentlich heute hätten unbedingt noch sagen wollen. Und danke, das ist jetzt die Gelegenheit, es zu sagen. Wenn Sie für Kinder schreiben, also im Bilderbuchbereich, keine Illustration mitschicken. Sie sind die Autorin und nicht die Illustratorin oder der Illustrator. Auch keinen befreundeten Illustrator jetzt hinzuziehen und die Sachen zusammen wegschicken. Die allermeisten Kinderbuchautoren wollen selbst bestimmen, wer die Illustration macht. Und so war es auch in Ihrem Fall. Also verringern Sie einfach Ihre Chancen, wenn Sie das tun.
Ich halte mich grundsätzlich da raus. Ich habe noch nie einen Illustrator empfohlen, weil das ist die Sache des Verlages. Und das ist auch sehr klug überlegt, wen die zusammenbringen. Die wissen genau, warum. Ich habe davon nur genossen, von diesem Wissen.
Und die Illustratoren selbst müssen sich eben auch getrennt bewerben. Gut. Ganz herzlichen Dank, Claudia, dass du bei uns warst hier. Hast ganz viele interessante Geschichten erzählt, die bestimmt auch weiterhelfen den angehenden Autoren. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und kann nur noch mal darauf hinweisen, dass Sie Ihr Buch vorstellt. Wir hatten es ja gesagt, wohin waren nicht alle da?
Samstag um 11 Uhr in der Musikschule Johann Sebastian Bach hier in Leipzig. Wunderschön, wir stellen ein
Jugendbuch. Um wie viel Uhr, Claudia?
11 Uhr.
Um 11 Uhr, okay. Und dann sehen wir uns vielleicht alle im Gewandhaus im Jahr 2017 am Buchmessen Samstag zu Ihrer Mammutlesung.
Hammer, sage ich Ihnen. Hammer wird das. Dankeschön. Danke.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.